Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnellbahn Freiburg Wallis. Tanz soll zu Bern bleiben, auch mit einem eigenen Ensemble am Stadttheater. Boxen auf Weltklasseniveau kommt auf Bern. Heute hat es schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Und Türen gehen auf zu tun, was das Gefängnis alles zu erzählen hat, wenn es zum Ort einer Kunstaktion wird. Ihr gehört am 4.06. Im Schnappschuss am 5.06. lernen Berner Politiker Manieren und das Wettermorgen ist besser als am Sonntag. Am Mikrofon Peter Brandenberger. Nachrichtenübersicht Michael Sali.
Das Stadttheater Bern soll weiterhin ein Tanzensemble haben. Das hat die regionale Kulturkonferenz entschieden. Und damit ist eine wichtige Frage im Rahmen der Neuorganisation des Stadttheaters beantwortet. Bis in 3 Jahren soll die Autobahn rund um Bern saniert sein. Das führt zu gröberen Behinderungen auf der Strecke zwischen Bümplitz und dem Ostring. Dass sich wegen der befürchteten Staus die Autofahrer einen Weg durch die Stadt suchen, das möchten die Verantwortlichen verhindern. Der David Wetter vom Bundesamt für Strassen.
Bleibt auf der Nationalstrasse, ihr seid schneller von A nach B, auch wenn ihr im Stau steht, anstatt dass ihr durch die Stadt durchgeht, wo der zu weiteren Stausituationen wird führen. Also dort klar, bleibt auf der Nationalstrasse, seid am schnellsten.
Mit Ampeln nach den Autobahnausfahrten will man den Verkehr so dosieren, dass sich ein Ausweichen über die Stadt nicht lohnt. Das neue Fußballstadion zu Thun ist ein Schritt weiter. Der Regierungsstatthalter hat die Baubewilligung unterschrieben. Das ist möglich geworden, weil die Beschwerden gegen die Weststrasse zurückgezogen worden sind. Damit ist die Schließung des neuen Stadions definitiv gesichert. Der Carlos Reinhardt von der Stadiongenossenschaft, der für den Betrieb des Fußballstadions verantwortlich ist.
Gern noch mal können planen und nie die Sicherheit gehabt, dass wir auch umsetzen können. Und ich denke, jetzt mit dem Entscheid, ob auch jetzt noch eine Frist läuft, wo sich Beschwerden machen die Einsprecher, denke ich schon, dass jetzt der Bau gleich wird anfangen.
Der Carlos Reinhardt rechnet damit, dass das neue Fußballstadion von Thun in der Saison 2011-2012 eröffnet werden kann. Geplant ist ein Stadion mit einer separaten Mantelnutzung. Jetzt ist klar, wie das neue Energiegesetz im November im bernischen Grossen Rat kommt. Im Antrag von der Regierung und der vorberatenden Kommission gibt es nach wie vor gewichtige Differenzen. So ist die Kommission noch nicht einverstanden mit einer Lenkungsabgabe auf Strom. Einig ist man sich bei der Sanierungspflicht für schlechte isolierte Häuser und beim obligatorischen Gebäudeenergieausweis. Der soll nur für Häuser Pflicht werden, die vor 1990 gebaut wurden. Im Alter von 64 ist gestern die Walliser Filmemacherin Carol Rousopoulos gestorben. Sie hatte Krebs. Die gebürtige Unterwalliserin hat zuerst als Journalistin gearbeitet und die als Regisseurin über 120 Dokumentarfilme gemacht. Für ihr Lebenswerk hat Carol Rousopoulos den diesjährigen Walliser Kulturpreis bekommen.
Für die Sparte Tanz soll es also am Stadttheater Bern eine Zukunft geben. Die regionale Kulturkonferenz sieht eure neue Organisation Musiktheater Bern ab 2012 für ein Ballettensemble einen Platz. Möglich geworden ist der Entscheid, wo der Kanton Bern mehr Geld angekündigt hat. Stefan Kohler.
Mehr Geld, das heisst, dass der Kanton Bern bereit ist, ab 2012 zusätzlich zu den Subventionen einen Teuerungsausgleich zu zahlen. Das ist ein wichtiger Entscheid, weil der Kanton die Hälfte der Subventionen beisteuert.
Der Kanton hat klar signalisiert, dass er einverstanden ist damit, wie schon letztes Mal wir auch damit einverstanden waren bei der letzten Leistungsperiode, dass wir die Teuerung auf diesem Betrag ausgleichen können. Welchem Umfang müsste noch genau definiert werden?
Sagt der zuständige Regierungsrat Bernhard Pulver. Konkret heisst das, statt im Ganzen 36,4 Millionen soll das Stadttheater am Schluss mehr als 37 Millionen bekommen. Diese Ankündigung vom Kanton hat auch für die anderen Geldgeber Auswirkungen.
Das müssen sich die alle Partner, nicht nur der Kanton.
Die entscheiden allerdings, sind noch nicht gefallen. Der Gemeinderat der Stadt Bern hat laut der städtischen Kultursekretärin Veronika Schaller zwar ohne gewissen Teuerungsausgleich in Aussicht gestellt, allerdings ohne Begeisterung und mit grosser Zurückhaltung. Die Stadt Bern zahlt 39% an diese Subventionen und dieser Betrag muss jeweils noch vom Volk bewilligt werden. Die restlichen Gemeinden der regionalen Kulturkonferenz übernehmen 11%. Wenn das Stadttheater die Teuerungsanpassung tatsächlich überkommt, was nach dem Signal vom Kanton anzunehmen ist, dann gibt es finanziell wieder mehr Spielraum, sagt Thomas Hanke, der Präsident der Regionalen Kulturkommission RKK.
Die RKK hat beschlossen, dass man diesen Spielraum ausnutzen kann, dass das Ensemble am Stadttheater Bern kann erhalten bleiben.
Tänzerinnen und Tänzer sollen also auch ab 2012 noch ein Teil vom Stadttheater Bern sein. Oder besser denn vor neuen Organisation nach der Zusammenlegung von Stadttheater und Symphonieorchester. Dass Punkto Tanz aber einfach alles beim Alten bleibt zu Bern, ist damit gar nicht sicher, sagt der Thomas Hanke.
Wie aber das Erhaltenbleiben aussieht, das muss jetzt die Umsetzungsgruppe, die ja jetzt aktiv wird, ausdividieren, ausdeutschen und positionieren.
In dieser Umsetzungsgruppe sind Leute vom Stadttheater und vom Symphonieorchester dabei. Sie haben den Auftrag, bis in einem Jahr die Fusion und die Ausrichtung der Tanzsparte zu Faden zu schlagen. Der Grundsatzentscheid der regionalen Kulturkonferenz, dass der Tanz weiterhin eine Sparte soll bleiben beim Stadttheater, kommt beim Kanton, dem Hauptgeldgeber, auf jeden Fall gut an. Nochmal der Regierungsrat Bernhard Pulver.
Wir haben in Bern eine sehr reichhaltige Tanzszene und ich glaube, das ist etwas, was wir weiter ausbauen. Das ist eine Zukunftsbranche, Tanz, die einfach Bewegung, Musik, Theatralisches sehr gut verbindet und ich finde es einen guten Entscheid.
Ein Entscheid, der auch im Stadttheater Bern selber sehr positiv ist aufgenommen wurde. Die Verantwortlichen haben in einem Kommuniqué erleichtert darauf reagiert.
Am 12. Dezember ist in Bern im Eisstadion Boxen. Der Vitali Klitschko boxt gegen Kevin Johnson um einen WBC-Weltmeistergurt. Heute hat es schon mal ein ordentliches Vorgeplänkel mit grossen Worten und gefährlichen Schisten gegeben, Matthias Baumer.
Die Fotoapparate der Fotografen haben blitzt wie verrückt, als der Weltmeister, der Dr. Iron Fist, Eisenfaust Vitali Klitschko in die Polster-Lounge von der Eishalle zu Bern stolziert ist. Der Weltmeistergurt dabei und vor ihm bei fast so viel geblitzt der herausfordernde Kingpin Nummer 1 Kevin Johnson. Cool, mit dieser Sonnenbrille, ganz einer dunklen und einem Edelstein im Ohr. Die Organisatoren, die Manager, Promoter und so weiter haben Etiketten austauscht und gesagt, wie wichtig und gross dieser Kampf am 12. Dezember der sei. Video von Klitschko-Siegen sind auf Bildschirmen geflimmert, denn hat Kevin Johnson durch den Tisch durch den Boden geschaut und dann schliesslich grimmig dürfen sagen.
I'm the biggest threat in boxing. Nobody can ever beat me. Nobody can ever outbox me. I'm the fastest heavyweight ever to step into this ring. I'm too superb in my shoes. On December 12th, it's a heck of a shoe for Vitaly to step into.
Er sei der Grösste, der Schnellste, das Gute in seinen Boxstiefeln oder unschlagbar. Am 12. Dezember und es sei einfach der Klitschko zu bodigen, weil er das Mal den Beid hängen nehme und nicht nur mit einer Boxe, wie gegen die 23 Kanonenfutter-Gegner vorher.
And it's even easier because this time, for the first time in my national boxing history, I get a chance to fight with two hands. I beat 23 people with one hand. This time I'll use two. That's like, this game is just such, this title is going to be exactly what I want it to be.
So gehört sich's vor einem richtigen Fight. Verbal ein bisschen klopfen, gefährlich anschauen und als Titelverteidiger herausfordern, dann nett und spöttisch sagen.
Aber habe ich schon sehr viele Sprüche von verschiedenen Gegnern gehört. Verschiedene Sportler haben sehr viel versprochen. Mal sehen.
Was das der Kevin Johnson halten könnte, kaum viel, weil er, der Vitali Klitschko.
Ich möchte beweisen, ich bin der Stärkste in der Welt. Und werde ich machen am 12. Dezember.
In der Eishalle zu Bern. Beide schauen sich noch einmal böse an und jeder brümmelt dem anderen etwas Geheimnisvolles zu, das niemand versteht und macht dazu wieder eine grimmige Miene.
Grosse und starke Männer und noch grössere Theatralik als heute schon zu Bern. Boxer, die sonst zu Los Angeles, zu Las Vegas, zu Berlin kämpfen, sind also Mitte Dezember hier. Wie ist das zustande gekommen?
Beziehungen machen so etwas möglich. Der SCB-Marketing-Chef Marcel Wiesler hat mal beim Boris Becker gearbeitet und der Vitali Klitschko war beim Boris an der Hochzeit gewesen. Und so gibt das persönliche Kontakte. Und, sagt der Marcel Wiesler,
es war immer so ein Traum von mir, so etwas in Bern stattfinden. Träume brauchen immer gewisse Zeit, bis sie realisiert werden. Das Glück hat es wollen, dass ich jetzt mittlerweile beim SCB arbeite. Und jetzt dürfen wir nicht mehr träumen, sondern jetzt wird es real. Und jetzt passiert das, was wir lange davon geredet haben.
Passiert eben das, dass der Vitali Klitschko und der Kevin Johnson in der Eishalle boxen. Der Boxkampf, wo 18'000 Leute im Stadion schauen sollen, wo 110 TV-Stationen aus Bern berichten sollen, wo nach China, nach Russland, überall in die Welt raus Bilder her sollen.
Für uns ist jetzt der Klitschko-Kampf ein guter Test, um mal zu schauen, wo sind unsere Grenzen und Möglichkeiten. Wir werden nachher Bilanz ziehen und sagen, ob es gegen viele mehrseitige Sachen gibt oder ob es bei diesem einmaligen Ereignis bleiben
wird. Sagt der Marcel Wiesler. Der SCB wird mehr so grosse Veranstaltungen, die nichts mit Eishockey zu tun haben, machen in der neu umgebauten Halle. Sporterlebnisse wollen sie bieten. Und da steht das Geld, das es allenfalls dabei zu verdienen gibt, nicht im Vordergrund. Nur, ganz allein wegen der Beziehungen von Klitschko und Wiesler zum Boris Becker, findet dieser Kampf auch kaum zu Bern statt. Weil diese Boxer, die teilen sonst zu Berlin, zu Las Vegas, zu Los Angeles Schläge aus. Auf Seite der Boxer, von Klitschko-Seiten und dem deutschen Management spielen wirtschaftliche Gedanken schon eine grosse Rolle.
Sie wollen einen neuen Markt ausprobieren, in der Schweiz schauen, wie sie hier ankommen. Mit Resonanz bis jetzt sind sie sehr positiv. Und das Entscheidende für uns auf See ist auch das, dass wir hier dem Konzept von der Stehrampe gerecht werden können. Also wir machen Boxen erschwinglich für jeden Mann und jede Frau. Mit 60 Franken ist man dabei und das hat man so in der Schweiz auf dem Niveau vom Boxkampf noch nie erleben.
Auf dieser Stehrampe muss sich der Boxfan am 12. Dezember wegen der Temperatur die aber warm anlegen. Die Unger beim Ring sind dann genug geheizt. Nicht, dass Boxer noch gefüttert die Händchen müssen anlegen. Der Dunger kostet Plätze, die aber auch ein X-faches von den billigen kalten oben.
Der Matthias Baumer über zwei Männer im Ring am 12. Dezember zu Bern. Als mittelalterliches Verlies ist es gegen wieder betitelt worden. Das ehemalige Gefängnis beim Schloss Thun, das 1886 aufgegangen ist. Die engen Zellen und die vielen Ausbrüche haben wieder zu negativen Schlagzeilen geführt. Gleichzeitig aber auch die Faszination und Gerüchte rund um die alten Gefängnismauern am Leben behalten. Seit 8 Jahren wird das Gefängnis nicht mehr gebraucht und jetzt kann man es im Rahmen der 2. Thuner Kulturnacht zum ersten Mal selber anschauen. Der Peter Käser war 17 Jahre lang Chef dieses Gefängnisses bis zur Schließung 2001. Jetzt ist er pensioniert. Er nimmt uns mit auf einen Rundgang und erzählt seine Gefängnisgeschichte.
Jetzt sind wir im Eingang zum Schlosshof inne, wo eigentlich alle Leute reinwollen, wenn sie ins Schloss kommen wollen. Auch ins Gefängnis. Das ist der Gefängniseingang. Das ist eine ganz hundsgewöhnliche Holztür, die manchmal auch nicht hat der Gewalt der Gefangenen stand haben. Und noch hätte man eine stärkere Tür anmachen. Und das wäre jetzt die da. Da war immer beschlossen gewesen. Also ohne Schlüssel ist gar nichts gegangen. Ich sehe hier die Mauern an, wie dick das die sind. Man hat früher einfach in die Breite gebaut, aber nicht auf die Sicherheit geschaut. Und die Räume, die dem Gefängnisleiter dienen, haben, die hat man einfach schlicht und weg vergessen. Man hat immer müssen von der Hand ins Maul leben und improvisieren. Es ist eine alte Kiste. Im 84, als ich hier oben angefangen habe, war ich mit meiner Frau alleine gewesen. Ich habe das Gefängnis gehütet und die Frau hat gekocht und die Wäsche gemacht von den Gefangenen. Und am Samstag, Sonntag oder unter der Woche, 2 Tage, als ich frei war, ist jemand von der Polizei gekommen und hat mich abgelöst. Ich habe gerade nebenzu gewohnt. Dort, wo es der Regierungsstatthalter seine Büro hat, habe ich gewohnt. Ich hatte einen direkten Gang ins Gefängnis rüber. Und die Alarmanlage vom Gefängnis, also den Notruf, den habe ich zu Hause auf dem Nachttisch gehabt. Also wenn es nachts etwas passiert ist, habe ich rüber müssen. Oder wenn ein Gefangener eingewiesen worden ist, zur Nacht, habe ich auch auf müssen. Das hat Nächte gegeben, wo ich 2, 3, 4 Mal auf müssen. Das Kind, das mich angezügelt haben, im 84, war die Tochter 16 Monate und der Bub war 2 Monate alt. Und die sind mit dem aufgewachsen. Die sind auch viel bei mir im Büro oder auf den Gängen oben. Aber schon nicht bei den Gefangenen. Aber einfach im Gefängnis ein- und ausgegangen mit der Frau und mit mir. Das war ihr Heim. Ja, man hat dann, nicht im Detail gesagt, was gegangen ist, aber man hat einfach gesagt, der Mann oder die Frau haben etwas gemacht, was man nicht darf und dann müssen sie jetzt eingesperrt werden, bis der Sachverhalt abgeklärt ist. In dem Zusammenhang aber etwas, wo wir da angekommen sind, da haben wir ringsum haben wir keine Familie und da sind 2 Kinder von der oberen Hauptgasse in der Uhr spielen und auf das Mal sind sie nicht mehr gekommen und dann habe ich sie mal gefragt, als ich es gesehen habe, wieso kommen sie denn nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, ja, Mami und der Papi haben gesagt, da oben sei das Gefängnis und das sei nicht gut für sie. Jetzt kommen wir in den ersten Stock. Dort haben wir vorwiegend Strafvollzügler gehabt. Wir haben dort Strafvollzugsgefangene betreuen bis zu maximal 30 Tage. Was über 30 Tage hat, hat die Strafanstalten müssen. Seit ungefähr 1960, als das Gefängnis da oben umgebaut haben, das erste Mal, hat es die Standardtüren nicht gegeben. Mit dem Suppentür, da hat man das Essen rein und raus gegeben, damit man nicht per Kontakt hat mit den Gefangenen, damit sie nicht hätte können, tätlich werden können bei der Essensverteilung. Es hat vielleicht 1-2 Mal eine körperliche Attacke gegeben, aber solange ich stärker war, bin ich mir das wurscht. Angst darf man in einem Gefängnis nicht haben, das habe ich immer gesagt. Wenn einer Angst hat, dann muss er hören. Und dann muss ich halt auch noch sagen, ich habe immer 2 Hunde. Und die sind meistens vor dem Gittertor gelegen und haben gewartet. Das war eine Zweierzelle. Das sieht man an dem, dass das Toilette ein Schemdiwändchen hat. Und bei der einen Zelle hat es das nicht gehabt. Die Toilette war das Einzige, die es drin hatte. Waschen, also die Morgentoilette oder die Abendtoilette, mussten sie im Gang raus machen. Ich habe das schon im 84 gesagt, dass das an der Grenze ist, von der Quadratmeterzahl her. Ich habe immer gesagt, ich möchte lieber einen Hund sein in der Schweiz als einen Gefangenen. Weil dort hat das Tierschutz schon gesagt, wie gross die Fläche von einem Hund muss sein, wo man in den Zwinger rein tun. Es war am 3. Februar 1984, als ich gewusst habe, dass ich da oben Gefängnisleiter werde. Und als ich das Gefängnis angeschaut habe, habe ich gesagt, die Decken die sind mir zu wenig sicher, da gibt es Ausbrüche. Und die Antwort war, das haben wir jetzt schon 30 Jahre und ist noch nie jemand raus. Und es ist doch nicht mehr lang gegangen. Ist es dann passiert? Ich kann es dann im oberen Stock oben zeigen, wie es gegangen ist. Es war da die hinterste. Das war ein ganz dünnes Gipsdächerchen. Dann hat es dazu gewählt, dass ich einen Gipser hatte, der in Untersuchungshaft kam. Und der hat natürlich zwei, drei, die müssen anklopfen. Und dann hat er gewusst, was los ist. Und an einem Morgen, wo wir gekommen sind, war da in der Decke aber ein grosses Loch. Gewesen. Und auf dem Dach aussen haben Ziegel gefehlt. Und der Mann war nicht mehr da gewesen. Einmal mag ich mich erinnern, dass sie dem Nachbarn die Leiter gestohlen haben. Und dann haben sie von aussen gesagt und haben ihm so zur Flucht verholfen. Dann hat man stärkere Gitter reingemacht und dann war auch wieder ein Metallbauschloss inhaftiert. Und dann hat er gemerkt, dass die Verbindung nicht richtig ist und hat das Zeug zur Verankerung auslaufen. Also total habe ich hier oben 8 oder 9 Ausbrüche erlebt. Es hat dort die gegeben, die aufgemüpft haben, das waren aber vorwiegend Schweizer gewesen. Dann habe ich aber auch Leute aus dem Balkan, die gefunden haben, dass sie dann hier wunderbar gegenüber binnen zu Hause. Also ja, die ganze Palette erlebt. Klar hat man vieles gehört in der Stadt. Die einen haben gefunden, es sei immer noch schön da oben für die Verganten. Und die anderen haben gesagt, das sind arme Leute. Die sind dann vorwiegend um die Weihnachtszeit gekommen. Und die anderen die haben das ganze Jahr immer jemanden gesagt, Ferienlager oder Abenddech oder Tagesdech oder wie man dem hat wollen sagen. Der Fernseher ist ungefähr ab 1990 gekommen, schwarz-weiss. Und dann nachher im Laufe der Technik hat man dann auch umgerüstet auf farbige. Aber nur die, die gespurt haben, also das heisst, die sich an die Hausordnung gehalten haben. Das war eigentlich ein Druckmittel, wenn jemand nicht hat die Hausordnung einhalten
wollte. Erzählt der Peter Käser, der ehemalige Leiter vom Gefängnis beim Schloss Thun, im Beitrag von Stefan Kohler. DRS 1 im Regionaljournal Bern Fribourg-Wallis, jetzt der Schnappschuss vom Heinz Depp.
Auf dem Foto sehen sie aus wie Stallknechte, aber sie werden aussehen wie Landwirtschaftsminister oder Bauernverbandspräsidenten, unsere Grossräte Kaderli, Bösterli, Klötterli und Ziggerli. Und darum haben sie dem Röbi Gröbeli von Take It Easy Communication den Auftrag gegeben, sie während der letzten Session mal ein bisschen zu beobachten und ihnen dort zu raten, wie sie ihr Outfit könnten verbessern könnten. Es fängt schon bei den Namen an, sagt Gröbeli. Kaderli Hansueli können einfach nicht mehr heissen heutzutage. Das töne wie Gotthelf und Gotthelf sei passe. Hans U. Kaderli soll sich von jetzt an nennen. Wenn man zwischen Vornamen und Namen noch einen geheimnisvollen Buchstaben in den Pflümli, dann macht man sich interessant und hat Erfolg im Leben. Beispiel dafür sind der Frank H. Meyer, der Otto C. Honecker, der Franz A. Zölch, der George W. Bush oder der Arthur K. Vogel. Bösterli Fredu soll sich umtaufen in Alfred G. Bösterli, Klötterli Fredu in Friedrich M. Klötterli, Ziggerli Hose in Hans A. Ziggerli. Das Nächste, was sie sich müssen merken, sagt Gröbeli, sei zu reden. Wichtig sei nicht, was man sage, wichtig sei, wie man etwas sage. Anstatt gering, sagt man Kopf, anstatt scheichen Bein, anstatt schnurren Mu oder sogar Mühle, anstatt pfödeln Gesäss, auch wenn man zu pfödeln meine. Zwischen ein bisschen Französisch und ein bisschen Englisch, das macht sich gern gut. In der Cochonnerie vis-à-vis ist der Backlash too much. Das versteht zwar niemand, aber es macht Eindruck. Wichtig sei auch die Anlegung. Es darf durchaus mal ein Armani-Hemmli sein, ein Hugo Boss-Kutte oder eine Seidenkrawatte von Yves Saint Laurent. Das präsentiert mehr als Zahlbindungen. und dann müsse sich jeder ein besonderes Merkmal zulegen, sagt Gröbeli weiter. Kaderli würde empfehlen, sich einen 3-Tage-Bart zu wachsen, wie der Chappet. Dann haben die Leute das Gefühl, er sei so beschäftigt mit dem Wohl der Menschheit, dass er sogar noch vergesse zu rasieren. Bösterli könnte auch bei Regenwetter eine Sonnenbrille tragen. Klötterli sehe Sommer und Winter mit einem Borsalino. Und Ziggerli soll gerne ein Buch unter den Arm klemmen, aber nicht das Telefonbuch. Gut sind natürlich auch, wenn man mit einem grossen Projekt auf sich aufmerksam mache, wie zum Beispiel Gemeinderätin Hayo mit dem Bärenpark oder der Nationalrat Gründer mit den SCL Tigers. Die Woche darauf, wo Hans U. Kaderli mit einem 3-Tage-Bart und einem Armani-Hemmli auf Bern an einer Kommissionssitzung ist, verabschiedet er sich von Rösi mit einem Münchi auf das Mühle und sagt «Au revoir, Chéri!» Rösi ist leicht verunsichert, fragt Hans Uli aber gleich noch, ob er hätte vergessen, die Profle zu putzen. Er stinkt so Schnurren aus.
Der Handstab über Kaderlis. Wichtiges am Tag in der Region jetzt noch mal kurz, Michael Sali.
Der Tanz am Stadttheater Bern soll erhalten bleiben. Geld soll frei werden, weil der Kanton zum Teuerungsausgleich bereit ist. Die Stadtautobahn rund um Bern wird in den nächsten 3 Jahren saniert. Die Stadt und der Kanton Bern raten, trotz Behinderungen die Autobahn auf der Fahrt rund um Bern nicht zu verlassen. Es sei und bleibe der kürzeste Weg. Jetzt läuft eine Informationskampagne an. Der Regierungsstatthalter hat für das Fußballstadion Thun die Baubewilligung erteilt. Alle Einsprachen seien zurückgezogen. Die Verantwortlichen möchten in der Saison 2011-2012 eröffnen.
Wie das Wetter am Wochenende wird, weiss der Thomas Kleiber von SF Meteo.
Im Mittelland hat es morgen zuerst Nebel oder Hochnebel. Die Obergrenze liegt bei etwa 900 Meter. Der Nebel löst sich bis am Nachmittag wahrscheinlich überall auf. Außerhalb vom Nebel scheint häufig die Sonne, allerdings nicht vom blauen Himmel, sondern sie scheint mehr amigs milchig durch dünne Wolken durch. Gegen den Abend ziehen dann vom Jura her langsam dickere Wolken auf. Die Temperaturen liegen am Morgen um die 4 Grad und den Tag durch gibt es etwa 11 bis 14 Grad und auch auf 2000 Meter wird es mild mit 7 Grad. Am Sonntag hat es häufig Wolken und etwa die kann es auch ein bisschen regnen, besonders vom Jura über dem Mittelland bis ab die Voralpen her. Längere sonnige Abschnitte gibt es vor allem im Wallis. Die Temperaturen steigen dann bis auf 16 Grad.
Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis am Freitagabend. Redaktion Michael Sali, am Mikrofon Peter Brandenberger. Unsere Abendsendung gibt es aber nachher, gerade nach der Sendung, auch als Podcast auf drs.ch regional.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.